Paulus schreibt an die Gläubigen zu Rom in Römer 6, Vers 7. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wir haben hier die Möglichkeit, aus ganz verschiedenen Richtungen über dieses Gotteswort uns zu unterhalten, aus ganz verschiedenen Richtungen Belehrungen aus Gottes Wort zu empfangen. Und wir wollen es heute lediglich aus einer ganz bestimmten oder von einer ganz bestimmten Schau her tun. Gott hat den Gläubigen, den Heiligen Wachstum verordnet. Und dieses Wachstum kann behindert werden durch unser Verhalten. Und das ist Lauheit und Trägheit und Schlaf und Selbstsucht. Alle diese Dinge werden in Gottes Wort in besonderer Weise ins Licht gestellt als gottfeindliches Wirken. Und solches haben wir en masse in den Herzen der Gläubigen entgegen dem Willen des Christus geduldet. Wir belassen es einfach, weil wir unsere Selbstliebe höher achten als die Liebe zu Jesus. Nun, wie dem auch sei, was aber nie gefunden werden sollte, das ist Sünde. Und zwar im Leben des Einzelnen, wie in der Ganzheit der Gemeinde Jesu. Diese Sünde wird in Gottes Wort als ein zerstörendes Element gekennzeichnet und dargestellt. Sünde zerstört, sie trennt uns von Gott. Sie trennt uns vom Licht, sie trennt uns vom Leben, sowohl des Einzelnen als auch Zerstörungswerk ganzer Gemeinde, der Gemeinde Jesu als solches. Sünde sollte aufgrund der Vollkommenheit des Opfers Jesu kein Anrecht auf den Leib der Gläubigen haben. Römer 6 zeigt uns, wie wir befreit werden von der Herrschaft der Sünde. In Kapitel 8 sehen wir, dass der Leib tot ist der Sünde wegen. Und Kapitel 12 ermahnt uns, unsere Leiber als ein lebendiges Schlachtopfer darzustellen. Und Epheser 5 lehrt uns, zu wandeln in der Liebe als Kinder des Lichtes. Das ist ein Streifzug der Lehre in der Anwendung und im Vorgang der Praxis bei den Gläubigen, wie es sein soll. Böse Taten und schlechte Worte sollten nicht einmal genannt werden, wie Gottes Wort sagt, unter den Gläubigen, denn die Frucht des Geistes ist ja in, wie Gottes Wort sagt, aller, nicht nur in einiger, in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das heißt, indem wir der Sünde Raum geben, entziehen wir uns oder stellen uns außerhalb der Gerechtigkeit Gottes. Wir verlassen damit den Boden unserer Rechtfertigung. Nur dass uns die Beziehung der Sünde klar wird, und zwar hinsichtlich unserer Verantwortung vor Gott. Ein oder der Grund, weshalb Johannes seinen ersten Brief schrieb, das lesen wir in Gottes Wort, war, wir lesen das in Kapitel 2, Vers 1, auf dass ihr nicht sündiget, so steht es dort. Deshalb hat er den ersten Johannesbrief geschrieben. Er schreibt den hier zu Kindern des Lichts. Auf dass ihr nicht sündiget. Es gibt keine Entschuldigung für ein Kind Gottes, wenn es sündigt. Warum? Weil die Herrlichkeit des Opfers des Gottessohnes so gewaltig ist, dass wir nicht sündigen müssen. Und dennoch kann keiner sagen, dass er ohne Sünde ist oder dass er nicht gesündigt habe. Wer solches sagt, die Schrift, Gottes Wort belehrt uns darüber, betrügt sich selbst und die Wahrheit ist nicht in ihm, sondern macht Gott zum Lügner. 1. Johannes 1, 8 bis 10. Wenn wir aber im Selbstgericht unsere Sünden bekennen, was ist dann los? Dann werden wir für die dann folgenden Anfechtungen des Feindes Bewahrung finden. Denn der aus Gott Geborene, sagt die Schrift, bewahrt sich. Und diese Bewahrung haben wir in unserem Verhalten, in der Praxis, dass wir unsere Sünden in die Vergebung bringen, vermittels der Verurteilung, einer tiefen Verurteilung, dass wir uns nicht scheuen, in der Beziehung der Sünde vor Gott zu treten, indem wir auf unsere Knie gehen und, wenn es sein muss, sie beweinen. Und dass wir sagen, Herr Jesus, jetzt kommt dein Lump, der dein Opfer mit Füßen tritt. Weil ich deine Heilandsliebe nicht mehr einschätze, als den Dingen der Sünde zu fliehen. Nun, aus der Seite Jesu, wie wir lesen, floss Blut und Wasser. Das Blut als die Sühnung verordnet oder ordnet die Frage unserer persönlichen Sünden, aber auch der Gerechtigkeit Gottes und macht uns fähig, im Lichte zu wandeln. Und das Wasser, welches sein Wort ist, bewahrt und reinigt uns auf dem Wege, die wir unterwegs sind, um mit Christus Gemeinschaft zu haben. Wir sehen, dass dieses Wasser, welches sein Wort ist, ein Bindeglied darstellt zur Gemeinschaft mit Jesus. Im alten Bund konnte ein Israelit sich sehr, sehr leicht verunreinigen. Aber es gab keine Entschuldigung. Das war schon im alten Bund. Etwa in einem unreinen Zustand zu bleiben. Keine Entschuldigung. Warum nicht? Weil Gott das Wasser der Reinigung verordnet hat. Machte dieser Israelit keinen Gebrauch davon, sich zu entsündigen, so verunreinigte er das ganze Heiligtum Gottes. Sagte ich ihm. Und darum lehrt Gott durch sein Wort in 4. Mose 19, Vers 20, dass ein solcher auszurotten war aus der Mitte der Gemeinde Israel. Wir übersehen das heute deshalb so großzügig, weil wir heute in der Zeit der Gnade leben und Gott die Strafe nicht auf dem Fuße folgen lässt, wie einstmal im alten Bund bei Nadab und Abihu. Wir meinen, Gott wäre hinsichtlich der Sünde großzügiger. Nein, nein. Dann hast du das Opfer Jesu am Kreuz noch nicht in deinem Herzen aufgenommen, was es dem himmlischen Vater gekostet hat. Ja zu sagen zu der Absicht des Sohnes in der Bereitschaft auf die Erde zu gehen, um für verlorene Sünder zu leiden. In Johannes 13 sagt der Herr Jesus, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Interessant. Wenn ich dich nicht wasche, hast du, Petrus war wieder mal im Gespräch, hast du kein Teil mit mir. Dieses Kapitel redet an keiner Stelle von Blut. Beachten wir das. Aber durch das Blut seines Kreuzes hat er hinsichtlich uns Frieden gemacht, wie auch durch den Glauben an sein Blut ist jeder Gläubige nun passend gemacht, danksagend in dem Lichte Gottes zu wandeln. Wie denn? Wie er Jesus im Lichte ist, 1. Johannes 1, Vers 7. Aber im Johannesevangelium von Kapitel 13 bis 17 sehen wir, dass er durch das Wasser, und zwar beginnend von materiellem Wasser in der Darstellung bis zu Kapitel 17, das Wasser oder durch das Wasser des Wortes ihre Füße reinigt. Vom Materiellen zum Geistlichen beinhaltet die Botschaft Jesus und damit hin zur Gemeinde von Israel, die Gott dem Fleische nach diente, hin zur Gemeinde, die dem Herrn im Geiste dient. Warum denn? Damit wir Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohne haben, und die Bibel sagt auch hier, wie auch untereinander. Aber nicht für uns, sondern damit wir zum Lobpreis Gottes sind in Christo Jesu. Das ist die Absicht. Nicht für uns. Das Wort Gottes in Verbindung und mit dem Priestertum Christi finden wir in Hebräer 4 von Vers 12 bis Vers 16 als eine für uns geschenkte Hilfe. Und zwar uns zu bewahren vor der Sünde. Sünde in Wort und Sünde in Tat war die Ursache der traurigen Geschichte des irdischen Volkes Gottes. Welches, so sagt Gottes Wort, in der Wüste hingestreckt wurde. Und jetzt merken wir gut auf. Kaum hatte Israel das Land der Verheißung betreten, kaum war der erste große, gewaltige Sieg über die Feinde bestätigt, da hören wir bereits Gott ausrufen und sagen: Israel hat gesündigt. Josua 7, Vers 11. Was ist das eigentlich? Wie tief sitzt eigentlich in uns Menschen die Sünde verankert? Wenn Jesus nicht am Kreuz für uns gestorben wäre, wir wären auch nicht in der Lage, die Sünde im Tode zu halten. Beachten wir das. Das ist nur möglich, weil er durch seinen Tod den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat. Das ist doch deutlich. Sagt Hebräer, Kapitel 2. Und genauso wie einstmals bei Israel in der Anfangsgeschichte der Gemeinde, da war es, dass Ananias und sein Weib Sapphira sündigten. Apostelgeschichte 5. Ich glaube, das war auch so im Paradiese. Sie genossen die Herrlichkeit dieses Garten Edens. Und dann schenken sie ihr Herz und ihren Sinn der Sünde. Vielleicht war es eine Wiederholung aus einer anderen Welt. Aus der Welt, aus der Engelwelt. Wie herrlich hatte Gott den Obersten über alle Engel gemacht. Und dann sprach er in seinem Herzen: Ich will mich über Gott erheben. Seitdem ist das eine sich wiederholende Angelegenheit, bis hinein in dein Herz. Und wir finden solches heute noch oft nach. Wir nennen das mit anderen Worten, wenn jemand zum echten Glauben an Jesus gekommen ist und dann geht er ganz freudig und fröhlich mit Jesus. Er sieht alles nur im Schein des Evangeliums, auf einmal tut es einen tiefen Plumps. Von der Freude ist nur noch in der Ferne etwas zu sehen. Das aufrechte Gehen hat sich verwandelt mit Schleichen. Der Hunger nach Gottes Wort ist plötzlich zu einer Angelegenheit geworden, die man heute in der Medizin Dauertropf nennt. Ob man da Ja oder Nein sagt, man muss es halt tun, dieses Zeugs einnehmen, was man in dieser Flüssigkeit hineingetan hat. Warum? Es kommt ein Erwachen, ein neuer Zustand, ein Zustand der Bewährung, ein Zustand der Prüfung, der Versuchung. Und hier kommt es darauf an, sich so schnell als möglich im Lichte Gottes wieder zurechtzufinden. Es gibt Gläubige, die sich nie mehr zurechtfinden. Warum? Weil sie nicht in der genügenden Weise am Herzen Jesu bleiben. Und dort, wo Jesus nicht ist,
nur da ist der andere.
Und er hat auch ein Evangelium, auch für die Gläubigen.
Und er sagt ihm dann,
das merkst du doch jetzt, dass deine Freude weg ist, oder merkst du das nicht? Weißt du, warum die Freude weg ist? Sagt der Teufel, weil du gar nicht wiedergeboren bist. Bild dir doch solches Zeugs nicht ein. Wir warnen davor, dass wir uns selbst nicht bewahren können, dass wir es nicht versuchen, sondern Jesus ist unsere Bewahrung. Halte du dich ganz in der Nähe Jesu, so weit wie du es nur kannst, und suche beständig das Angesicht des Herrn. Oh, wo Jesus ist, da muss der Feind fliehen, da hat er keinen Raum, das Experimentieren. Er hat keine Möglichkeit, sein Kaspertheater im Angesicht unseres heiligen Gottes aufzubauen. Das fällt um, das sage ich, ist aufgebaut. Deshalb haben wir die heilige Pflicht und die Scheu, uns davor zu hüten, auf uns selbst Vertrauen zu legen. Ich würde es nie versuchen. Wir sollten es nicht riskieren. Was war eigentlich der Grund, dass einstmals, als Israel diese neue Stellung im verheißenen Land einzog, sie fallen machte? Was war es eigentlich, dass die Gemeinde, nachdem sie sich in der Kraft des Geistes Gottes formierte, zu großen, gewaltigen Siegen, nun diesen Fall mit diesem Ananias erkennen ließ? Das ist der Schlüssel. Ein Wort. Habsucht! Sucht ist in unseren Herzen. Eine Sucht. Wir sind Süchtige von Natur, Süchtige zu haben. Jawohl, so war es bei Josua, beim Achan. Da ging es um den babylonischen Mantel, um Stangen, Gold und Silber, um solche Dinge. Und um was ging es denn beim Ananias? Um einen Teil des Kaufpreises. Dieser Teil des Kaufpreises, den er Gott vorenthielt, hat er versucht, er hat es getan, den Heiligen Geist zu betrügen, sagt Gottes Wort. Du Bruder und Schwester, ich muss dir heute sagen, wenn du in deinem Herzen Habsucht duldest, du betrügst den Heiligen Geist Gottes. Wir kommen zurück in den Garten Eden. Was war es denn, dass sie übereinkamen wie Ananias und Sapphira, diese Eva unter Adam? Sie begierten nach der Frucht, Habsucht. Wir gehen in die andere Welt. Wir kommen zur Engelwelt. Was war es denn, dass der Oberste mit etwa einem Drittel der Engelwelt fiel? Er wollte haben, über den Thron Gottes zu stehen. Habsucht! Habsucht füllt unsere Herzen aus. Wir wollen. Ich will. Über den Versammlungsberg Gottes. Oh, wenn Gott uns doch Licht geben möchte über uns selbst. Er möchte Gnade schenken, dass wir Licht über uns selbst bekommen, damit wir uns erkennen in seinem Licht. Die Habsucht brachte Gottes Gericht über Achan und Ananias. Und genau ein solches Gericht sehen wir auch
ein Gottesgericht in Korinth. Dort lesen wir ein wenig, das ist nicht viel, ein bisschen. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, 1. Korinther 5, Vers 6. Und weil sie, diese Korinther, sich nicht selbst richteten, kam Gottes Gericht über sie. Bitte merken wir uns das. Wer nicht bereit ist, selbst im Lichte Gottes seine Sünde zu verurteilen, und zwar so tief zu verurteilen, dass es zu einer neuen Geburt kommt, und wenn wir von Neuem geboren sind, unsere Sünde nicht so tief verurteilen, dass wir immer wieder neu Bewahrung bekommen, dann greift Gott ein durch Gericht. Ein wenig, also nicht viel, Sauerteig, ließ, wie wir es in 1. Korinther 11 lesen, viele in Korinth. Also wenig Sauerteig ließ viele in Korinth schwach und krank und ein Gutteil schon gestorben sein. 1. Korinther 11, Vers 30, 31. So, und jetzt kommen wir zur Aussage des Alten Testaments. Gleich so fielen auch ihre Leiber, die von Korinth, in der Wüste. Ihre Leiber fielen. Herr Jesus richtete sie, diese Korinther, weil sie nicht Leid trugen und sich nicht demütigten vor dem Herrn. Wir sehen, dass der Jesus nicht allein mit Einzelnen, sondern auch mit den Gemeinden als Ganzes handelt. Denn die ganze Gemeinde lag am Boden. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Der himmlische Vater richtet den Einzelnen. Wir wollen uns das merken. Und das ist persönlich. Er richtet jeden Menschen nach seinen Werken, sagt Gottes Wort durch 1. Petrus 1, Vers 17. Ist es eine Sünde zum Tode, nämlich des Leibes, 1. Johannes 5, 16, wo der Vater sieht, sein Kind kann in dieser Welt nicht länger so gehen und bleiben, darum soll einer Bitte um Verlängerung des irdischen Lebens nicht stattgegeben werden. Wir sollen nicht darum bitten. Der Jesus bittet in Johannes 17 nicht, dass der Vater sie von der Welt wegnehmen möchte, sondern dass er sie bewahren möge vor dem Bösen. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, nicht zum Tode, so wird er für ihn beten. Denn das Gebet des Glaubens, sagt Gottes Wort, wird den Kranken heilen. Jakobus 5, Vers 15. Wir sehen den Herrn Jesus, wie er für Petrus betete. Und dadurch wurde Petrus wiederhergestellt. Wir lesen das in Lukas 22 und Johannes 21. Der Jesus hatte für ihn gebetet. Aber ich habe für dich gebetet. Vielleicht ist der eine oder andere Fall des Gläubigen darauf zurückzuführen, dass wir nicht in der Liebe des Christus leben, wie Jesus es will. Solche kommen zu Fall, weil ihnen die notwendige Gebetshilfe in der Gemeinschaft mit Jesus nicht zuteil wird. Es sind Schwache, ganz gewiss. Aber die Bibel Gottes Wort sagt den Schwachen, nehmet auf. Nicht den Schwachen der Welt, sondern den Schwachen im Glauben, nehmet auf. Sind also Gläubige. Er, Jesus, ist also Fürsprecher bei dem Vater, und nichts kann das Band der Verwandtschaft zwischen Vater und Kind verändern. Auch dann nicht, wenn es Gläubige meinen. Was ist das Erste, was wir tun sollen, wenn wir einen Gläubigen sündigen sehen? Beten! Im Geiste hat Jesus den Petrus sündigen sehen, da war er noch nicht verraten. Da hatte er noch gar nicht Reis ausgenommen. Aber Jesus hatte bereits für ihn gebetet. Beten sollen wir für ihn. Für ihn zum Vater gehen. Weil er es im Zustand seiner Sünde nicht so tun kann. Das, was Jesus jetzt für uns zur Rechten der Majestät tut, er lässt uns praktisch daran teilhaben und sagt, dass wir stellvertretend mitbeten sollen für den Bruder, der da schwach ist. Wenn wir unseren Herrn und Meister gleichen, dann werden wir, wie der Herr Jesus es getan hat, mit ihm, unserem himmlischen Vater, allein sprechen. Und genauso wie der Herr mit dem Petrus allein sprach. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und ist Simon erschienen. Lukas 24, Vers 34. Da war niemand dabei. Warum? Das war jetzt nach dem Fall, nachdem der Herr Jesus auferstanden war. Jetzt hatte der Herr Jesus etwas mit ihm zu sprechen. Das hat er nicht in der Öffentlichkeit getan. Er war nur dem Simon erschienen. Mit dem hat er was zu besprechen. Da ging es um die Sünden Simons. Das hat er nicht breit geschlagen. Nun könnten wir sagen, ja, das konnte doch breit geschlagen. Das haben sie doch alle gesehen, wie der Simon am schnellsten gerannt ist aus dem Garten Gethsemane. Sogar die Gottlosen haben das gesehen. Macht Jesus nicht. Vielleicht lernen wir etwas, auch in dieser Weise, von unserem Herrn. Warum werden gefallene, verirrte Schäflein oftmals nicht zurechtgebracht? Weil so viel Böses über sie gesprochen wird. Statt zum Vater zu gehen und dann zu dem, der von diesem Fehltritt übereilt wurde. Die Schrift lehrt, wesenhaft Sünde zu verhüten und den Sünder behilflich zu sein zur Wiederherstellung. Aber nicht wie wir wollen, sondern wie Jesus getan hat. Da sagte Jesus, habet Acht auf euch selbst. Wo, wenn wir nicht mehr Acht auf uns selbst haben in der Anlegung unserer eigenen Person, an den Maßstab Jesu. Wenn dein Bruder sündigt, so verweise es ihm. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Lukas 17, Vers 3. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Jakobus 4, 17. Nicht allein, was getan ist, sondern auch, was unterlassen wird, ist Sünde.
Der Gläubige, welcher seine Gabe nicht benutzt, wird nicht gerichtet für seine böse Tat, sondern für den Nichtgebrauch dessen, was er empfangen hat. Und das ist eine ernste Angelegenheit. Wie viel mag der Herr Jesus an uns Unterlassungen sehen, die wir auch deshalb noch nie in die Vergebung gebracht haben, weil wir sie noch nie erkannt haben. Und wir erkennen sie deshalb nicht, weil wir nicht in diesem Lichte wandeln, wie Jesus ist, sondern im Zwischenlicht, im Zwielicht. Licht Jesus und noch ein bisschen anderes, so von der Seite. Und das macht unseren Blick trübe. Wir können da nicht klar sehen. Und wisset, sagt Gottes Wort, dass euch eure Sünde finden wird. 4. Mose 32, Vers 23. Wenn wir untersuchen in 4. Mose 32, die hier genannte Sünde ist nachlässig. Wenn 2,5 Stämme sich nicht bewaffneten vor dem Herrn, um ihre Brüder in dem Lande zu kämpfen, sondern sich zur Ruhe setzten, bevor ihre Brüder ihr Erbteil in Besitz hatten. So würde es Sünde für sie sein. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, aber auch ein völliges Bekenntnis vor Gott wird gefordert. Und wenn nötig, sagt Gottes Wort, so bekennet einander die Vergehungen, aber nur in Verbindung füreinander zu beten, sonst nicht. Damit ihr geheilt werdet, ist Sünde in der Gemeinde, dann kann kein Wachstum sein, weil die Sünde alles Wachstümliche verhindert. Das Böse, lehrt Gottes Wort, Alten und Neuen Testament, soll zuerst hinausgetan werden. Und reinigt sich der Einzelne nicht mit dem Wasserbad des Wortes, 4. Mose 19, so wird die ganze Gemeinde verunreinigt. Darum sagt Gott auch zu uns im Neuen Testament: Seid heilig, denn auch ich bin heilig. 1. Petrus 1, Vers 13 bis 16. Amen.